Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt.
Ready für das Wort Gottes? Dann lass uns mal starten. Wir sind in Teil 3 unserer Beziehungsserie Love Stories. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kennt ihr, wenn ihr auf Instagram scrollt und dann hast du diese Ehepaare, Liebespaare, die dann irgendwie so ein Bild posten, Hashtag blessed, bester Partner des Lebens, ich liebe dich, gerade Valentinstag, so die öffentlichen Bekundungen, wir sind der Hammer und wir feiern uns selber so toll. Und das finde ich ja immer interessant, weil ich frage mich, wofür machst du das jetzt? Also ist das jetzt um irgendwie Versöhnung von unserem letzten Streit und ich mache ein öffentliches Bekenntnis, dass wir doch zusammengehören? Das kann manchmal ein bisschen merkwürdig und nicht authentisch wirken. Also ich freue mich für jeden, der eine richtig gute Ehe hat. Hammer, sehr cool, ist was für ein Segen. Aber ich frage mich, wie echt ist es? Und vor allen Dingen habe ich noch nie einen Post gesehen, boah, unsere Ehe ist gerade die Katastrophe. Wir brauchen Gebet, bitte bete für uns. Ja? Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich weiß, die schlimmsten Streits habe ich mit meiner Frau, wenn wir im Auto unterwegs sind. Also irgendwas scheine ich scheinbar falsch zu machen. Ich würde sagen, ich fahre offensiv. Meine Frau wird sagen, das ist aggressiv, aber ich bin nicht aggressiv, überhaupt nicht, nie gewesen. Ich war offensiv, ja. Und vielleicht kannst du das nachvollziehen so ein bisschen, wenn du das siehst und dann erweckt so ein bisschen das Gefühl ist, okay, alle anderen sind so glücklich in ihrer Beziehung. Bei allen anderen läuft alles immer super. Kennt ihr das Innere, wo so Minderwertigkeit immer hochkommt, wo du denkst, okay, was mache ich falsch in meiner Beziehung? Wir sind gerade nicht so glücklich. Bei uns läuft es gerade nicht so gut. Ja, und dass man sich selber in Frage stellt. Aber das, was ich festgestellt habe in meinem Leben, ich bin sehr, sehr glücklich verheiratet. Aber das, was ich auch festgestellt habe, Liebe ist nicht immer perfekt. Ja, Liebe ist nicht immer perfekt und Liebe ist auch nicht immer Blumen, Feuerwerk und Märchenstunde. Liebe ist sehr oft auch einfach sich entscheiden, freundlich zu sein, statt immer recht zu haben. Echte Liebe ist, sich zu entschuldigen, wenn man es vergeigt hat und zu vergeben, wenn jemand an dir schuldig geworden ist. Echte Liebe ist, dran zu bleiben, wenn alles in dir schreit, ich will hier raus, ich will hier weg. Und heute schauen wir uns so eine echte Geschichte aus der Bibel an. Und zwar Hanna und Elkana aus dem Alten Testament. Schon mal irgendwo, wir sind ja bei Namenssuche, ne? Also wir hatten Ahab und Isebel, ne? Und solche Namen. Jetzt haben wir Elkana. Hanna haben wir ein paar, ja, aber Elkana kenne ich noch nicht so. Also falls ihr, ne, auf der Suche seid, wir haben ja jetzt ein paar Nachwuchs, der ansteht. Deswegen Elkana ist richtig, richtig nicer Name. 1. Samuel 1. Falls ihr eine Bibel dabei habt, 1. Samuel 1 ist die Geschichte von den beiden und wir sehen eine echte Geschichte, echte Menschen, echte Probleme. Sie waren nicht perfekt, aber was so besonders ist und was wir lernen können, sie sind Gott treu geblieben und sie sind einander treu geblieben. Und deswegen möchte ich dir heute aus Gottes Wort zusprechen, echte Liebe ist nicht immer leicht, aber lohnt sich immer dafür zu kämpfen. Echte Liebe ist nicht immer leicht, aber es lohnt sich immer für die echte Liebe zu kämpfen. Die Geschichte, die wir uns heute anschauen, spielt ungefähr 1100 Jahre vor der Geburt von Christus. Es war eine Zeit in der Geschichte, in der die Richter regierten Israel. Und zwar eine geistlich eher ein dunkler Abschnitt in Israel. Elkana ist der Mann, den wir uns heute anschauen. Er war Levit aus einer priesterlichen Linie, also ein sehr gesalbter Mann. Und wir werden sehen, dieser Typ hat seine Familie konsequent immer mit zur Kirche gebracht. Er hat sie nach Shiloh gebracht, wo sie Gottesdienste damals gefeiert haben. Und soweit wir es erkennen können, macht er alles richtig, was man richtig machen kann vor Gott. Er liebt Gott, er dient Gott treu. Und wir werden sehen, obwohl diese Familie Gott dient, hat sie trotzdem Probleme. Echte Menschen mit echtem Glauben und einem echten Gott und sie haben mit Unfruchtbarkeit zu kämpfen. Sie haben Herzschmerz in ihrem Leben, sie haben Drama in ihrer Familie und wir schauen uns heute 4 Prinzipien an, die wir aus ihrer Geschichte lernen können und die wir auch auf unsere Beziehungen anwenden können. Das erste Prinzip, wenn du mitschreibst, ist, auch Familien, die Gott lieben, erleben Schmerz, Probleme und Druck. Auch die, die Gott suchen, Gott dienen und das tun, was Gott als richtig bezeichnet, erleben schwere Zeiten. Zum Kontext, Elkanah war sehr hingegeben Gott gegenüber. Damit können wir uns vielleicht identifizieren. Du liebst Gott von ganzem Herzen und er hatte außerdem zwei Frauen, was ehrlicherweise ein bisschen merkwürdig für uns ist. Und es ist gut, dass es für uns merkwürdig ist, aber damals war es eine allgemeine Praxis. Aus meiner Perspektive, mir reicht eine Frau, weil ich habe immer noch nicht verstanden, wie ich die Spülmaschine richtig einräume. Es kommt ein großes Amen von hier vorne. Ja, ich bin zufrieden, ich brauche nur eine Frau, alles in Ordnung. Seine erste Frau, Hannah, hat er sehr geliebt. Das Problem war, sie konnte nicht schwanger werden und keine Kinder bekommen. Die andere Frau, Peninna, auch interessanter Name, Peninna, also falls ihr einen Namen sucht, hier wieder Peninna. Seine zweite Frau konnte Kinder bekommen und sie hat das Hannah gegenüber ausgespielt. Sie war nicht nett. Es gibt im Englischen ein Wort für sie, das mit B anfängt, aber das ich nicht hier in der Kirche verwenden werde. Aber genau so war sie. Sie war nicht freundlich. Und wir lesen Folgendes in 1. Samuel 1, Verse 4 und 5. Wir sehen da den Herzschmerz. Hier steht Folgendes. Jedes Mal, wenn Elkanah sein Opfer dargebracht hatte, kam die ganze Familie zu einem Festessen zusammen. Elkanah schnitt das Fleisch der geopferten Tiere in gleiche Stücke und teilte sie aus. Peninna erhielt Fleisch für sich und jedes ihrer Kinder. Hannah aber bekam die doppelte Portion, denn Elkanah liebte sie sehr, obwohl der Herr ihr bisher Kinder versagt hatte. Interessant, ne? Also hier kriegt die Frau doppelte Portion Fleisch. Also heutzutage ist oft so, der Mann will die doppelte Portion Fleisch. Side note. Aber here we go. Das zeigt uns sehr klar, nur weil wir Gott lieben und Gott dienen, heißt nicht, dass wir keine Probleme haben. Und nur weil wir Probleme haben, heißt es nicht automatisch, dass wir irgendetwas falsch machen oder dass Sünde in deinem Leben ist. Es ist oft so, dass Leute, die so ein bisschen religiös unterwegs sind, sagen, oh, du hast Probleme. Wo ist die Sünde? Lass uns mal genau drauf schauen. Manchmal ist es einfach nur Leben und nicht Sünde. Dieses Paar hat Gott gesucht, sie hat Gott gedient, sie haben Gott geliebt und sie konnten kein Kind bekommen. Und für Hannah war es nicht einfach nur traurig. In der damaligen Kultur war der Wert einer Frau oft gemessen an wie viele Kinder sie bekommen konnte. Unfruchtbarkeit war daher nicht nur eine Enttäuschung, es war zerstörerisch für sie. Sie hat sich so gefühlt, als ob Gott sie vergessen hat. Sie wurde in der Gesellschaft nicht richtig angesehen. Du bekommst keine Kinder, irgendwas musst du falsch machen, deswegen schenkt Gott dir keine Kinder. Und sie hat bestimmt schon von Menschen Ablehnung erlebt gehabt und fühlt sich von Gott vergessen. Sie wollte ein Baby, ihr Mann Elkanah wollte ein Baby und es passierte einfach nicht. Eine Sache, die ich an der Bibel liebe, ist, dass sie so authentisch und ehrlich ist. Und wir sehen Folgendes, in 1. Samuel 1, ab Vers 6. Stets begann Peninna dann, Hannah mit Sticheleien zu kränken, weil sie kinderlos war. Also Peninna verspottete sie. Die Bibel sagt weiter, Vers 7, das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn zogen. Peninna verletzte Hannah mit ihrem Spott so sehr, dass sie nur noch weinte und nicht mehr essen konnte. Jedes Jahr war es so. Jedes Mal wurde Hannah zum Weinen gebracht und aß nichts mehr. Denk mal drüber nach. Elkanah nimmt seine Familie mit zur Kirche und Peninna, die andere Frau, mobbt Hannah. Und das war nicht nur einmal so, dann können wir es irgendwie abschütteln. Es war jedes Jahr das Gleiche. Und ich will kurz hier innehalten, weil vielleicht kennst du sowas, so eine Situation, jedes Jahr. Vielleicht betest du jedes Jahr für etwas in deiner Ehe und du siehst immer noch nicht, dass Gott irgendwas tut. Und jedes Jahr betest du für Heilung von Migränen oder Heilung von Depressionen. Oder jedes Jahr am Valentinstag betest du dafür, dass Gott dir einen Partner schenkt. Oder jedes Jahr betest du für ein Kind, das sich weiter von Gott entfernt hat. Und jedes Jahr schreist du zu Gott und Jahr für Jahr siehst du nicht, dass Gott irgendetwas tut. Und sie ist genau an diesem gleichen Punkt. Sie tut das Richtige und sie kommt immer wieder zu Gott. Sie sucht Gott weiter, sie glaubt weiter an ein Wunder. Und manche fühlen sich genauso an dem gleichen Ort. Manche von euch wissen, wie es ist, Gott treu zu sein und gleichzeitig trotzdem frustriert zu sein, weil die Dinge nicht so laufen. Du ehrst Gott, deine Motive sind rein, dein Herz ist aufrichtig, aber du bist frustriert, weil du nicht siehst, was du dir von Herzen wünschst. Du kommst vielleicht in die Kirche mit einem Lächeln, aber gehst mit schwerem Herzen raus, weil du weißt, es ist ein weiterer Sonntag, wo ich Gott nachfolge und trotzdem nicht das passiert, was ich mir wünsche. Und das ist echtes Leben. Und interessant ist, Gott macht nicht immer das, was wir wollen. Und trotzdem
sollten wir ihm treu dienen. Und er ist immer gut, auch mitten im Schmerz. Also sie ist am Ende, sie lebt für Gott, sie sucht Gott und sie kann kein Kind bekommen. Das sind die schlechten Nachrichten, aber die gute Nachricht ist, sie hat einen Mann, Elkana. Und wir alle wissen, Männer sagen immer das Richtige zur richtigen Zeit. Einige müssen lachen, es ist gut, dass ihr lacht, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wir Männer haben manchmal so etwas, so eine Denkpause, ja, also wo wir dann Dinge sagen, wo man sagt, hat er das jetzt, hat er das jetzt wirklich gemeint, ist das sein Ernst? Aber die Absichten, einfach nur für alle Frauen, die Absichten sind wirklich ehrlich und aus einem reinen Herzen. Und das sehen wir hier bei Elkana. Weil Elkana kommt an und sagt, pass mal auf, ich ermutige jetzt meine Frau. Wir lesen Folgendes. 1. Samuel 1, Vers 8. Warum weinst du, Hannah? Fragte ihr Mann Elkana. Warum isst du denn nichts? Warum bist du so traurig? So nach dem Motto, ey, ich weiß, du kannst keine Kinder bekommen, ich weiß, das ist dein Herzenswunsch, ich weiß, die Gesellschaft setzt dich unter Druck, ich weiß, du betest dafür seit vielen Jahren, aber warum weinst du eigentlich? Und dann kommt der beste Teil, seid ihr bereit? Er sagt dann Folgendes, du hast doch mich, reicht dir das denn nicht? Also ihr müsst euch das Bild nicht vorstellen, weißt du, sie ist verzweifelt, wünscht sich ein Kind und er sagt, ey, guck dir diesen Astralkörper an, Baby. Was kannst du dir mehr wünschen? Ist dieser Körper nicht mehr wert als 10 Kinder? Und genau das haut er hier raus, ja? Du hast doch mich, ist es nicht besser als 10 Söhne? Mitten in ihrem Schmerz. Baby, du hast doch mich. Hammer. Also mich macht das glücklich. Wisst ihr, warum mich das glücklich macht? Weil ich mich so viel besser fühle für all die 14 dummen Dinge, die ich letzte Woche meiner Frau gesagt habe. Weil so schlimm war das nicht. Weil das ist Katastrophe, was er hier macht. Und das führt uns zu dem zweiten Prinzip. Nummer zwei ist, manchmal braucht dein Ehepartner keine Lösung, er braucht einfach nur deine Nähe. Manchmal braucht dein Ehepartner keine Lösung, er braucht einfach nur deine Nähe. Manchmal wollen Menschen nicht, dass du das Problem löst, sie wollen, dass du ihren Schmerz in diesem Moment mitträgst. Und ich hatte schon ein paar Mal gesagt, das ist so eine Sache, da hat sich noch kein Trampelpfad in meinem Gehirn gebildet. Weil ich bin so, wenn Jesse mir irgendwas erzählt, dann kommt sofort, Tom, hey, ich habe folgende Idee, dumm, bleib da stehen, ich rette dich, hier sind 3 Schritte, wie wir das Problem lösen können. Und dann geht sie auf Abstand und ich denke so, hey, das sind doch gute Ideen. Und deswegen haben wir nach 25 Jahren, wir haben etwas herausgefunden. Wir haben ein Codewort. Wenn ich immer anfange, irgendwas zu machen oder Probleme zu lösen, sagt sie, hey, stopp, Sprechdenken. Das ist Sprechdenken. Und dann weiß ich, okay, halt deinen Mund. In mir ist man so, nein. Also manchmal ist das Beste, was du machen kannst, einfach zuzuhören. Und einfach nur mitfühlen. Hannah hatte gelitten. Und er wollte helfen, aber er wusste nicht wie. Und so war es Jahr für Jahr ein Thema. Und manche von euch gehen durch so etwas, Jahr für Jahr ist das ein Thema. Und wenn die Leute kommen, mach doch einfach. Denkst du, wie mach doch einfach? Dieses kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Du kannst gerne sagen, ich bete für dich, super, aber mach doch einfach. Das tut mir einfach weh. Weil wenn es so einfach wäre, hätte ich es vor 10 Jahren schon gemacht. Okay, deswegen, manchmal ist dieses Ratschläge reinwerfen ist, weiter Öl ins Feuer zu werfen. Und was macht sie? Sie nimmt ihren Trauer, ihren Schmerz, ihre Frustration, ihre Enttäuschung und sie schüttet es vor Gott aus. Wir lesen Folgendes, 1. Samuel 1, Vers 10. Vor lauter Verzweiflung weinte Hannah hemmungslos. Ich weiß nicht, ob ihr euch da reinversetzen könnt, ob ihr schon mal so einen Heulkrampf gehabt habt, wo du einfach nicht aufheulen konntest und Sie reißt sich zusammen, aber es geht nicht, du kannst dich nicht zusammenreißen. An so einem Punkt war sie. Unter Tränen betete sie und versprach dem Herrn, allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend. Wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll dann dir, Herr, gehören. Und was ich an Hannah hier liebe, ist, dass sie ihren Herzschmerz zu Gott gebracht hat. Sie ist nicht vor Gott weggelaufen. Sie ist nicht in stummes Schweigen versunken, sondern sie ist aufgestanden, hat ihr Herz vor Gott ausgeschüttet. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du durch schwierige Zeiten gehst, das Schlechteste, was du machen kannst, ist vor Gott wegzulaufen. Das Beste ist, zu ihm hinzulaufen und ihm all das auszuschütten. In meiner Verzweiflung, meiner Trauer, meinem Schmerz, Gott, ich komme zu dir, ich schreie zu dir, ich glaube, dass du kannst und ich glaube, dass du wirst. Und wenn du ihr Gebet anschaust, dann ist es nicht perfekt, nicht geschniegelt, nicht poliert. Es war einfach ein Schrei ihres Herzens. Ehrlich, voller Schmerz. Und ich glaube, manchmal sind die kraftvollsten Gebete nicht die schönsten Gebete, sondern die ehrlichsten Gebete. Gott, ich leide. Gott, mir geht es nicht gut. Gott, ich sehe dich gerade nicht, ich verstehe es nicht. Und das sehen wir immer wieder in den Psalmen. Die Psalmen sind so authentisch. Die Psalmisten schreiben immer wieder, Gott, wie kann das sein? Gott, warum? Warum hast du nicht? Gott, ich verstehe nicht. Warum geht es denen gut und mir nicht? Und das führt uns zu dem dritten Prinzip, was wir hier so rausnehmen können, auch für Beziehungen. Gottorientierte Paare vermeiden den Schmerz nicht, sie laden Gott hinein. Gottorientierte Paare vermeiden den Schmerz nicht, sondern sie laden Gott hinein. Gottorientierte Paare rennen nicht vor Herausforderungen weg, sondern sie bringen sie zu Gott und holen ihn mitten hinein in den Schmerz. Und wenn deine Beziehung gerade voller Schmerz ist, du bist nicht alleine, wir leben in einer kaputten Welt und die besten Ehen sind nicht schmerzfrei, die besten Ehen sind gebetsvoll. Die besten Ehen sind nicht schmerzfrei, sie sind gebetsvoll. Es geht nicht darum, dass du nie durch etwas durchgehen musst, sondern darum, dass wenn du durch etwas durch musst, dass ihr es gemeinsam macht und gemeinsam es vor Gott bringt. Und was ich jetzt sage, kann vielleicht ein bisschen dich unruhig machen, aber ich möchte es trotzdem klar sagen, das Intimste, was du in deiner Ehe tun kannst, ist nicht körperlich. Ich glaube, das Intimste, was du in deiner Ehe tun kannst, ist nicht körperlich, es ist geistlich. Das Intimste, was du in deiner Ehe tun kannst, ist zusammen zu beten. Zusammen zu beten. Und trotzdem habe ich das Gefühl, in vielen Gesprächen mit Ehepaaren ist es nicht selbstverständlich, dass man gemeinsam betet. Wir fühlen uns unwohl, wir zögern. Und manchmal wundern wir uns, warum wir auch in den anderen Bereichen nicht so gut connecten. Emotional zu connecten ist leichter, körperlich zu connecten ist leichter, wenn wir geistlich connected sind, wenn wir gemeinsam mit Gott verbunden sind, der uns zusammengebracht hat, das verändert alles. Und vielleicht macht es dich nervös, aber ich würde sagen, wenn du mehr emotionale Intimität in deiner Ehe willst, entwickle mehr geistliche Intimität. Oder wenn du ein besseres Sexleben willst, hab ein besseres Gebetsleben. Und einige Männer denken, oh, ich muss heute Abend beten, Halleluja. Super, wenn dich das ins Gebet bringt, super. Wir beten auch nicht nur, um Ergebnisse zu bekommen, sondern wir beten, um Gottes Herz zu suchen. Und das andere Ergebnis kommt oft, weil es beim Gebet diese Herzensmauern fallen lässt. Warum bringt Gebet zusammen? Gebet macht weich, was Stolz verhärtet hat. Weil wenn du betest, kannst du nicht stolz beten, sondern du musst die Schutzmauern fallen lassen. Du bekennst vor Gott deine Ängste, du bekennst deine Bedürfnisse, du bekennst deine Unsicherheiten, du teilst deine Hoffnung, du wechselst von so tun als ob hin zu ich öffne mein Herz für Gott und meinen Partner. Und während ihr gemeinsam Gott sucht, kommt ihr Gott näher und ihr kommt einander näher. Und es ist ein ganz klares Signal, auch für den Teufel. Diese Ehe gehört Gott. Wir suchen zuerst Gottes Reich, seine Gerechtigkeit und was Gott zusammengefügt hat, das kann kein Mensch trennen. Wenn du mehr Intimität in irgendeinem Bereich deiner Ehe willst, hab mehr Intimität mit Gott. Du kannst sagen, okay, ich bin offen dafür, ich will beten in meiner Beziehung. Aber wie geht das praktisch? Hier sind drei Basic-Sachen, wie man praktisch gemeinsam beten kann als Paar. Nummer eins ist, halt es einfach. Sagt mal alle zusammen, halt es einfach. Super. Mein zweiter Punkt, halt es kurz. Sagt mal alle, halt es kurz. Dritter Punkt ist, und wenn du einen Tag verpasst, verpasse nicht zwei. Lass uns das mal zusammen sagen. Und wenn du einen Tag verpasst, verpasse nicht zwei. Super. Halt es einfach, halt es kurz. Und wenn du einen Tag verpasst hast, verpasse nicht zwei. Und manche denken so, ey, Stefan, funktioniert das? Müssen nicht gute Gebete lang sein? Müssen nicht fancy sein? Müssen nicht ausführlich, weil ich muss ja Gott alles erzählen? Ja, bitte. Wenn du das auf dem Herzen hast, let's go for it. Aber wenn ich dir sagen würde, bete zusammen. Macht lange Gebete, macht Gebetsnächte zusammen und geht wirklich in die Tiefe und ganz ehrlich, ein richtig gutes Gebet, da müssen mindestens zwei Bibelstellen zitiert werden. Keiner von euch wird anfangen. Aber wenn ich euch sage, hey, halt es einfach. Sag einfach, fang an, Gott, lenke heute unsere Schritte. Gott, hilf uns, ein Zeugnis zu sein. Gott, hilf uns, ein Licht auf unsere Arbeit zu sein, was auch immer ist. Ein Satz, kurz, einfach und knackig. Und dann feststellen, oh, wir haben gestern vergessen zu beten, dann lass uns heute beten. Und was passiert ist, du startest, du fängst einfach an und es wird zu einer Regelmäßigkeit. Vielleicht bevor ihr aus dem Haus geht, haltet ihr kurz die Hände und sagt, hey Schatz, lass uns zusammen beten. Gott, wir beten, dass du diesen Tag segnest und dass du mit uns bist. Amen. Gottes Segen dir, viel Spaß bei der Arbeit. Oder bevor ihr schlafen geht, kurz die Hand zu heben und sagen, Gott, wir beten, wir geben dir den Tag zurück. Alles, was gut gelaufen ist, alles, was nicht gut gelaufen ist, und wir beten, dass wir jetzt in Ruhe schlafen werden. Amen. Fertig aus. Weil das, was passiert, ist wie im Fitnessstudio. Du fängst an, Benchpress, und fängst an mit 10 Kilo. Und auf einmal stellst du fest, ey, ist ja Kindergarten, zack, 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 zack. Dann packst du 20 Kilo drauf, merkst, oh, super. Und dann auf einmal merkst du, ey, easy, easy, pack 30 Kilo drauf. Du stellst fest, je mehr du es machst, umso einfacher wird es. Deswegen, wo fangen wir an? Wir fangen nicht bei den langen Gebeten an, wir fangen bei den kurzen Gebeten an. Halt es einfach, halt es kurz. Und ganz simpel, aber lass es konstant in deinem Leben sein. Ja? Gott, lenke unsere Schritte heute. Gott, hilf uns, dich zu ehren in dem, was wir tun. Gott, beschütze unsere Kinder. Gott, schenke uns Weisheit. Gott, hilf uns, deinen Willen zu erkennen. Starte kurz und einfach. Und wenn du länger willst, bete länger. Aber fang an. Und wenn du einen Tag verpasst hast, verpasse nicht zwei. Super. Genau. Und wir wollen weitergehen hier in die Geschichte von Hannah. Jetzt sehen wir Hannah. Sie betet, sie schüttet ihr Herz aus. Super emotional. Und dann kommt der Pastor vorbei. Dann kommt der Priester Eli, sieht sie beten im Haus Gottes. Und er denkt nicht, oh, was für eine heilige Frau. Sie ist hier vor Gott. Wisst ihr, was er denkt? Die ist besoffen. Die hat zu viel Karneval schon gefeiert. Die kommt hier hin und leitet da irgendwas, was keiner... Hammer! Er ist ein Mann Gottes und checkt nicht, was da vorne passiert. 1. Samuel 1, Vers 15. Sie sagt, nein, 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 ich habe nichts getrunken. Ich habe auch nichts geraucht. 1. Samuel 15, 1, Vers 15. Nein, Herr, antwortete sie, ich bin nicht betrunken, aber ich bin sehr traurig und habe den Herrn mein Herz ausgeschüttet. Denk nicht, dass ich eine schlechte Frau bin. Ich habe aus großem Kummer und Leid gebetet. Und was sehen wir? Wir sehen, wie sie betet. Sie betet vom Herzen. Nicht ein ausformuliertes, tolles Gebet, sondern authentisch. Was sehen wir hier nicht? Wir sehen nicht, dass ihr Ehemann betet. Wir sehen es nicht. Vielleicht hat er es getan, vielleicht hat er zu Hause gebetet, aber wir sehen nicht, dass er betet. Vielleicht hat er schon morgens gebetet, vielleicht hat er in der Mittagspause gebetet. Wir wissen es nicht. Was wir sehen ist, sie betet. Und in manchen Beziehungen bist du vielleicht die einzige Person, die Gott sucht. Vielleicht bist du die einzige Person, die für ein Wunder in eurer Ehe betet. Vielleicht bist du der Einzige, der für eure Kinder betet. Du bist vielleicht der Einzige, der Gott wirklich als Herrn in sein Leben eingeladen hat. Und der Einzige, der betet. Und wenn du der Einzige bist, der betet, dann erinnere dich an folgende Wahrheit. Gott ehrt oft den Glauben von einem, um das Leben von zwei zu segnen. Gott ehrt oft den Glauben von einem, um das Leben von zwei zu segnen. So oft gibt es eine treue, betende Person. Und über Zeit hört Gott das Schreien ihres Herzens und Gott segnet beide. Oder die ganze Familie oder eine nächste Generation, weil da eine betende Oma war, ein betender Großvater war, ein betender Mann, eine betende Mutter, ein betender Ehemann, ein betender Freund, ein betender Bruder. Und wenn du der Einzige bist, der betet, bete weiter. Manchmal ist es schwer, allein zu beten. Es kann sich einsam anfühlen. Und du fragst dich, hey, Gott, wirst du jemals was tun? Bete weiter, glaube weiter. Manchmal ehrt Gott das Gebet von einem und segnet dann dadurch die ganze Familie. Und Hannah schreit zu Gott. Und dann sehen wir Folgendes. Der Priester reagiert darauf. 1. Samuel 1, Vers 17. Da antwortete Eli, geh getröstet und in Frieden nach Hause. Der Gott Israels wird dir geben, worum du gebetet hast. Hannah verabschiedete sich und sagte, behalte mich in guter Erinnerung. Erleichtert ging sie zu den anderen zurück. Sie konnte wieder essen und man sah ihr an, dass sie neue Hoffnung geschöpft hatte. Ich finde diese Bibelstelle faszinierend. Alles, was er gesagt hat, der Gott Israel wird dir geben, worum du gebetet hast. Gab es irgendeinen sichtbaren Beweis dafür? Zero. Keinen äußeren Beweis. Das Einzige, was sich verändert hatte, war ihre innere Perspektive. Und das ist meine Lektion Nummer 4. Gebet verändert vielleicht deine Umstände. Vielleicht aber auch nicht. Aber Gebet verändert immer dich. Gebet verändert vielleicht nicht das, was du äußerlich siehst oder erlebst, aber Gebet verändert immer dein Herz. Und das ist die Kraft von Gebet. Gott ist immer gut und er beantwortet Gebet immer. Vielleicht gibt er dir nicht exakt das, was du willst, aber in seinem guten Willen und in seiner Liebe gibt er dir immer, was du brauchst. Wenn du schon seit langem für deine Ehe betest, für deine Kinder, für ein Wunder, für Durchbruch, für finanzielle Versorgung, es fühlt sich so an, als würde sie äußerlich nichts tun. Auch wenn du äußerlich nichts siehst, erinnere dich dran, Gott arbeitet trotzdem im Verborgenen, in deinem Herzen. Er formt dich in das Bild seines Sohnes mit mehr Liebe, mehr Frieden, mehr Freude. Und selbst wenn Gebet nicht sofort außen alles verändert, es verändert immer etwas in deinem Leben. Also der Priester sagt es, sie vertraut, okay, ich glaube, es wird geschehen. Und was macht die Familie als nächstes? Und das liebe ich, 1. Samuel 1, 19 sagt, am nächsten Morgen stand die ganze Familie früh auf und ging in die Kirche für Düsseldorf, den Herrn noch einmal anzubeten. Here we go. Und ich finde es super. Am nächsten Morgen stand die ganze Familie früh auf und ging den Herrn noch einmal anzubeten. Es war nicht so eine Entscheidung, hey, Karnevalswochenende, gehen wir heute in die Kirche, gehen wir nicht in die Kirche, das Wetter ist schön, lass uns lieber draußen was unternehmen, hey, das Wetter ist schlecht, wir bleiben zu Hause, Fortuna spielt heute, wir können heute nicht in die Kirche gehen. Nein, für sie war es, sie gingen, um den Herrn anzubeten. Noch einmal, Anbetung war für sie Priorität. Nicht nur hingehen, sondern dem Herrn anzubeten, egal wie die Umstände sind. Und das finde ich der Hammer. Das ist so ein Grundpfeiler für diese Familie gewesen. Und ich wünsche mir das für jede Ehe, dass wir gemeinsam unterwegs sind, auch im Glauben unterwegs sind. Weil ich habe festgestellt, die besondersten Momente, wo ich Jesse am nächsten bin, sind nicht die Momente, wo alles pink und rosa ist. Sondern ich finde, die bewegendsten Momente, die uns mehr als jemals zusammengeschweißt haben, sind die Herausforderungen des Lebens. Vielleicht kennt ihr Romy und Julia-Effekt, ne? Wenn alle gegen euch sind, wir halten zusammen. Und das ist manchmal so, wenn alle Umstände gegen uns sind, dann halten wir zusammen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wir hatten eine Situation gehabt, wir haben nicht mit Unfruchtbarkeit zu kämpfen gehabt, aber wir hatten eine Situation in unserem Leben. Und wir waren echt beide emotional down, richtig down. Und ich weiß noch, wie wir dann im Bett saßen. Und wir haben einen Gottesdienst angemacht, weil wir gesagt haben, okay, wir können gerade irgendwie nicht selber, wir machen den Gottesdienst an. Und dann haben wir uns die Hände gereicht, eine Hand gereicht und die andere Hand einfach zum Himmel ausgestreckt und haben einfach gebetet, Gott, wir brauchen dich jetzt, dass du kommst und eingreifst. Und das hat uns näher zueinander gebracht und näher zu Gott gebracht. Weil nur weil du mit Gott unterwegs bist, heißt nicht, dass du keine schwierigen Dinge erlebst. Und ich habe festgestellt, für mein Leben und für meine Beziehung, unser Glaube wächst nicht am meisten in den guten Zeiten. Meine Ehe wächst nicht am meisten nur in den guten Zeiten, sondern oft wächst unser Glaube und unsere Ehe am stärksten, wenn wir gemeinsam durch die schwierigen Zeiten des Lebens gehen. Und hier diese Familie, sie bleibt dran, geht mit Gott nach vorne. Und ich möchte dich ermutigen, egal wie dein Leben aussieht, bleib dran, geh gemeinsam im Glauben nach vorne. Vielleicht kann die Band nach vorne gehen. Die Story endet wie folgt, 1. Samuel 1, Vers 20. Und als die Tage um waren, ward Hannah schwanger und sie gebar einen Sohn und nannte ihn Samuel. Denn so sprach sie, ich habe ihn vom Herrn erbeten. Und ich liebe diese Antwort, sie gebar einen Sohn. Was ich noch mehr liebe ist, als die Tage um waren. Es war nicht sofort, es war nicht über Nacht. Denn ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ein Baby bekommt man nicht über Nacht. Das dauert ein bisschen. Ja, es war nicht sofort, es war nicht über Nacht, aber was ermutigend ist, die Antwort kam. Vielleicht nicht sofort, es brauchte Zeit und Gott hat ihnen nicht nur ein Kind gegeben, Gott hat ihnen einen Propheten geschenkt. Das heißt, Gott hat nicht nur ihr Gebet beantwortet, er hat einen größeren Plan erfüllt, von dem nur er etwas wusste, dass er ihn so in dieser Zeit erfüllen würde. Und deswegen bete ich, dass Gott heute zu jemandem spricht, egal was du gerade erlebst, ob du Single bist, ob du geschieden bist, verwitwet, verheiratet, glücklich, verheiratet, unglücklich. Lass dich ermutigen durch diese Liebesgeschichte. Das Paar, das nicht aufgegeben hat, nicht einander aufgegeben hat und nicht Gott aufgegeben hat. Sie haben sich weiter an Gott festgeklammert, weiter an ihn geglaubt, weiter gebetet, weiter in die Kirche gegangen und noch einmal anzubeten, einmal mehr. Und mit der Zeit ist die Verheißung erfüllt worden. Seine Zusagen sind immer Ja und Amen und Gott möchte immer Gutes in unserem Leben tun. Aber oft verändert er nicht sofort die Umstände, aber er verändert immer das Herz. Und wenn Gott das Herz verändert, dann ist alles andere möglich. Und dafür möchte ich mit euch beten und mit euch glauben, dass das in eurem Leben passiert. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Die Herausforderung ist immer, wenn wir Predigtserien haben. Vielleicht ist es für einen, der sagt, super, hat mich genau getroffen. Vielleicht ist es auch für einen, wo man sagt, ey, wofür war ich heute da? Ich bin Single und jetzt erzählst du mir diese Predigt. Ich würde ja gerne mit jemandem beten, aber da ist gar keiner, mit dem ich beten kann. Ich fühle dich, okay? Alles in Ordnung, ich fühle dich. Aber vielleicht ist die eine Sache, die du mit rausnehmen kannst, ist, geh näher zu Gott. Fang an zu beten. Wenn du alles vergisst, was ich gesagt habe, dann denk an Gebet. Halt es kurz, halt es einfach. Und wenn du einen Tag vergisst, vergiss nicht zwei. Weil vor allem geht es nicht nur darum, deinem Partner näher zu kommen, sondern Gott wünscht sich, dass du ihm näher kommst. Und wenn du ihm näher kommst, wird Gott dir Liebe schenken für dich, wird Gott Liebe schenken für einen Partner und wird er dich erfüllen. Und Gott ist alles, was du brauchst. Und du musst nicht jemandem hinterherlaufen, weil du gefüllt bist von ihm. Ich habe manchmal das Gefühl, in unserer Gesellschaft, wir überstrapazieren Beziehung und Ehe. Und denken so, okay, und wenn ich den Partner habe, und dann ist alles gut und alles happy. Nein, 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 das Leben geht weiter. Und dein Partner kann nicht all das erfüllen, was du in dir trägst. Aber Gott kann und möchte dir begegnen. Und dann ist Ehe nicht eine kodependente Abhängigkeit, sondern einem, ich bin erfüllt mit Gott. Und aus zwei Ganzen wird ein Ganzes und nicht aus zwei Lacks und zwei Needs und wir versuchen uns irgendwie gegenseitig zu füllen. Das geht immer in die Hose, sondern sei vollständig in dir. Und vielleicht ist das genau, was du lernen kannst als Single. Happy und Single zu sein. Zufrieden in dem Ort zu sein, wo du bist und nicht desperate, sondern erfüllt, weil das ist attraktiv. Aus der Seelsorge weiß ich, wenn du desperate bist, die Frauen riechen das. Keine Frau will einen desperate Mann haben. Aber wenn die merken, hey, der weiß, wo er hingeht. Der hat Jesus in sich, der strahlt. Das ist attraktiv. Desperate ist nicht attraktiv. Voll mit Gott, das ist attraktiv. Vielleicht können wir einen Augenblick die Augen schließen, wenn du hier bist und du spürst, dass Gott dich herausruft und sagt, hey, ich möchte näher bei Gott sein, näher an seinem Herzen sein. Ich möchte ihn mehr erleben in meinem Leben. Ich möchte wirklich das tun, was Hannah getan hat, wirklich lernen, regelmäßig zu ihm zu kommen, mein Herz auszuschütten, meinen Schmerz einfach loszulassen. Wenn du merkst, dass Gott dich heute Morgen erinnert und ziehen möchte in seine Nähe und du spürst, ja, ich brauche mehr. Ich meine, unser Ziel als Kirche ist, dass Menschen Gott erleben und aufglühen. Und ich möchte dich einladen, vielleicht heute Morgen diese Entscheidung zu machen, einen Schritt näher auf Gott zuzugehen und zu sagen, ja, ich möchte Gebet als eine Prio in meinem Leben haben, Gebet als eine Prio in meiner Beziehung haben. Und wenn du das bist, vielleicht werden alle Augen geschlossen sind, um Privatsphäre zu schaffen, einfach, aber ich möchte dich herausfordern, wenn du das bist und du spürst, ja, ich möchte mich ganz neu 2026 im Gebet nach Gott ausstrecken, seine Nähe suchen, dann heb mal kurz die Hand, einfach als Statement. Dankeschön, Dankeschön, super. So viele Hände. So ein Segen, das zu sehen. Vielen Dank. Ihr könnt die Hände gerne wieder runternehmen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns liebst und dass du Beziehung, Gemeinschaft mit uns haben möchtest. Und ich danke dir, dass wir immer zu dir kommen dürfen, egal was uns beschäftigt. Und ich danke dir für diese Sehnsucht von so vielen, dich ganz neu zu suchen in diesem Jahr. Und Gott, wir entscheiden uns, wir wollen mit dir reden, wir wollen gemeinsam mit dir unterwegs sein, wir wollen nicht unser Leben einfach selber durchkämpfen. Und Gott, ich bete für Beziehungen. Ich bete, dass du uns zeigst, wie wir gemeinsam miteinander beten können. Gott, ich bete, dass du uns so einen Anstups gibst, dass wir einfach anfangen. Gott, wir wollen neu lernen zu beten, lenke unsere Schritte. Gott, schenk uns Weisheit. Gott, gib uns dein Herz. Gott, segne unsere Kinder. Gott, hilf uns, deinen Willen zu erkennen. Und Gott, ich danke dir, während wir dich suchen, ich danke dir, dass wir finden, feststellen werden, du bist alles, was wir brauchen. Danke, Jesus. Danke, Jesus.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-für-düsseldorf.de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche Besuche unsere Website kirche-für-düsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!